Also auch ich bedanke mich natürlich, dass ich hier sprechen kann. Bin auch kein Freund von Alarmismus, um das gleich vorweg zu sagen, auch was den Extremismusbegriff angeht, sondern ich denke, es kommt darauf an, dass man sich klar wird darüber, was damit bezweckt wird und dass wir uns dann gemeinsam überlegen, wie dagegen vorzugehen wäre. Also in letzter Zeit ist es so ein bisschen Usus geworden, dass man ganz kurz erzählt, ja, die Hufeisentheorie von den Totalitarismusforschern in Sachsen mit der Aussage, dass das Hufeisen in der Mitte eine gesunde Mitte, die Mitte der Gesellschaft hat und an den beiden Rändern die Extreme, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpfen und sie abzuschaffen trachten, dass die sich dann im Hufeisen auch wieder sehr nahe kommen, dort wo sie auslaufen. Und das ist ein äußerst simples Bild. Darüber braucht man im Grunde nicht mehr so arg viel zu sprechen. Allerdings hat es natürlich seit dem Regierungswechsel Ende vergangenen Jahres unglaubliche Wirkmacht entfaltet, von der vor allen Dingen Menschen betroffen sind, die im Bereich der Bekämpfung von Neonazis arbeiten und zum Teil eben auch öffentliche Gelder bekommen. Vielleicht vorweg die gute Nachricht, da ist ein bisschen der Bann gebrochen. Das alternative Kultur- und Bildungszentrum in Pirna hat sich geweigert, einen Demokratieförderpreis entgegenzunehmen. Wirklich Applaus, absoluter Applaus. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Also das ist diesem Kulturzentrum mit Sicherheit nicht leicht gefallen. Aber sie haben definitiv gesagt, wir weigern uns, eine sogenannte Anti-Extremismus-Klausel zu unterschreiben, in der drinsteht, dass man einzig und allein dieses Geld zur Förderung und zum Lobpreis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung benutzen wird. Und zum anderen, und das ist das eigentlich Neue an dieser Geschichte, dass man auch dafür sorgen wird, dass die Leute, mit denen man gemeinsam gegen Nazis zum Beispiel oder für die Demokratie arbeitet, dass man die überprüft und dass das eben auch keine Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein dürfen. Also dieser Spitzelparagraf finde ich der, oder Stasi-Paragraf, wie er auch genannt wird, ist im Grunde auch das, was ein bisschen an die Dinge anknüpft, die wir gerade gehört haben. Insofern, als ja die Buchhändler hier auch aufgefordert werden, die Bücher zu lesen, bevor sie in die Auslage legen, um nicht Gefahr zu laufen, irgendwelche strafbaren Inhalte. Also sie werden quasi als Wächter instrumentalisiert über das, was in ihren Buchläden ausliegen darf und was nicht. Dasselbe, was wir gerade von Anne gehört haben, dass Leute ihre Inhalte zu klassifizieren haben, die sie im Internet anbieten wollen, und wenn sie das nicht tun, sich eben auch unter Umständen strafbar machen. Also dieses Delegieren von, wie soll ich mal sagen, hochbrisanten Entscheidungen auf Leute, die in der Öffentlichkeit arbeiten, ist, denke ich, lässt sich hier ein bisschen rauslesen. Natürlich ist es so, dass diese Klausel zu sagen, dass man mit dem öffentlichen Geld, was man vom Staat bekommt, nichts Böses macht, im Grunde so nicht neu ist. Mit dem Aufstand der Anständigen, das werden die meisten von euch wissen, hat es Programme für Ostdeutschland gegeben, unter anderem das Civitas-Programm, und in den Zuwendungsbescheiden und in den Abrechnungsbescheiden und dergleichen, alles was man an Korrespondenz hatte mit den höheren Stellen, war es immer so, dass man das erklären musste. Wir sind für Demokratie, freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter. Also diese Formeln sind immer drin gewesen. Sie waren allerdings immer nur Formeln und nie verbunden mit einer Drohung oder mit Sanktionen, wie in dem Falle, wie wir es jetzt erleben. Aber vielleicht schauen wir uns das nochmal genauer an. Ich meine auch nochmal Extremismus, Anti-Extremismus, wie er jetzt gefordert wird. Das hat es früher im Gewande des Antikommunismus natürlich auch gegeben. Jemand, der wie ich unter Franz Josef Strauß aufgewachsen ist in Bayern, der weiß, der kennt dieses FDGO, dieses Runterbeten der Freiheitlichen christlich-demokratischen Grundordnung nur zu gut. Und wer wie ich an der Universität Regensburg Politik studiert hat, der weiß auch, wie diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, der demokratische Staat gedacht wird und dass es im Grunde ein goldenes Kalb ist, das man nicht in Frage zu stellen hat. Und selbst wenn man es in Frage stellt, nur verbal und fragt, ob das denn auch alles so ist, wie es im Grundgesetz zum Beispiel drinsteht oder wie es vielleicht die moderne Welt, die globalisierte Welt fordert, wenn man nur das in Frage stellt oder zur Diskussion stellt, macht man sich verdächtig, ein Feind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu sein. Vielleicht schauen wir uns, also was mich sehr verblüfft hat bei dieser ganzen Diskussion ist, wie es möglich ist, dass ein derart simples Denkmodell eine solche Wirkmacht entfalten kann. Natürlich ist es so, dass Leute wie die Familienministerin Christina Schröder als Ministerin, als Teil einer Regierung hier sehr stark nachgeholfen hat. Wir wissen spätestens seit ihrer deutschen Feindlichkeitskampagne, dass diese Ministerin von des Gedankens Blässe nicht angekränkelt ist. Und sie ist da nicht die Einzige. Also wir haben es da mit dem rechten Rand der CDU zu tun, der CDU-CSU kann man sagen. Da sind also Leute versammelt, die, und da hatte ich jetzt auch eine kleine Anekdote dabei, die ich unbedingt unterbringen wollte, nicht nur Deutschenfeindlichkeit ist ziemlich hirnlos, sondern auch, was zum Beispiel der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt am 29. Oktober zum Besten gegeben hat, was ich gerne zitieren möchte, um zu zeigen, mit was für einem Kaliber wir oder mit was für Kalibern wir es da zu tun haben. Er sagte folgenden wirklich unglaublichen Satz: Wer wie die Grünen seinerzeit gegen Atomkraft demonstriert hat und heute gegen Stuttgart 21 agitiert, der braucht sich nicht zu wundern, wenn übermorgen ein Minarett im Vorgarten zu stehen hat. Also ich denke mal, über das geistige Niveau solcher Einlassungen braucht man nicht weiter zu reden. Schauen wir uns mal an, was das für Leute sind, die sich diese Hufeisentheorie ausgedacht haben. Dazu gibt es eine, sehr aufschlussreiche Episode von vor 10 Jahren. Das ist, die ist ein bisschen umständlich, aber ich habe mir vorgenommen, sie deshalb zu erzählen, weil sie sehr aussagekräftig ist. Vor etwas mehr als 10 Jahren war Klaus-Dietmar Henke ein, renommierter, anerkannter Historiker, der Direktor des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in Dresden. Und dieser Klaus-Dietmar Henke hatte es mit einem dessen Stellvertreter war zu dieser Zeit Uwe Backes, der einer der Begründer dieser Extremismustheorie. Und die hatten einen gemeinsamen Mitarbeiter, Lothar Fritze. Und Lothar Fritze, der hat einen Aufsatz geschrieben in der Frankfurter Rundschau, in der er das Agieren von Georg Elser in Frage gestellt hat, des Hitler-Attentäters, hat gesagt, er hatte weder das moralische Recht noch die Beurteilungskompetenz, diese Bombe zu legen, und hat sich letztlich schuldig gemacht am Tod der unschuldigen Attentatsopfer, nachdem Hitler ja, wie wir alle wissen, leider etwas zu früh weggegangen war. Diese Aussage hat natürlich damals einen irrsinnigen Skandal ausgelöst, und Klaus-Dietmar Henke hat versucht, diesen Mitarbeiter loszuwerden. Und damals ist im Grunde genommen das Ergebnis dieser Auseinandersetzung gewesen, dass Klaus-Dietmar Henke geschasst wurde und Uwe Backes quasi aufgerückt ist im Institut. Und wer sich damals sehr engagiert für Backes eingesetzt hat, muss ich jetzt gerade mal schnell suchen, ja, das war der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, damals Peter Frisch. Der hat nämlich Klaus-Dietmar Henke in der Weihnachtszeit privat zu Hause angerufen und hat sich leidenschaftlich für den im Schussfeld stehenden Uwe Backes eingesetzt mit den Worten: Herr Backes ist ein Garant für den Bestand unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist stolz darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und diese Leute, dazu gehört Backes, dazu gehört aber auch Eckhard Jesse, dazu gehört auch Werner Patzelt, kommen selber, und das kann ich, glaube ich, wirklich so behaupten, aus einer durchaus rechtsoffenen, rechtskonservativen Ecke. Sie sind Mitbegründer des Feldensteiner Kreises zur Geschichte von Extremismus und Demokratie gewesen, zu dessen Gästen unter anderem, um nur einen wirklich den übelsten Burschen zu nennen, 1999 Bernd Rabehl gehört hat. Dazu gehören aber auch andere wie Stéphane Courtois, Ernst Nolte und ähnliche Figuren eines ganz bestimmten Zuschnitts. Gemeinsam mit Rainer Zietelmann haben Jesse und Backes das Buch Die Schatten der Vergangenheit, Impulse für eine Historisierung des Nationalsozialismus herausgegeben, in dem es unter anderem heißt, dass häufig in der Wissenschaft und in der veröffentlichten Meinung eine Art nationaler Zerknirschungsmentalität dominiert. Und weiter, die besondere Ghettoisierung und Stigmatisierung von Rechtsextremisten muss als Charakteristikum der politischen Kultur der Bundesrepublik gelten. Also neurechtes Denken reinsten Wassers, was hier mit der, wie soll ich mal sagen, Schützenhilfe der momentanen Regierung nach oben geschwemmt worden ist, kann man nicht anders sagen. Das Interessante ist jetzt, welche Wirkmacht das eben seit der Regierungsübernahme angenommen hat. Und wenn man sich anschaut, was hier für ein, wie soll man sagen, Netzwerk entstanden ist, also diese Herrschaften geben jährlich das Jahrbuch Extremismus und Demokratie heraus. Das ist also, das zu lesen, lohnt sich deshalb, um zu erfahren, wie platt und wie, also wirklich kindergartenmäßig, zum Beispiel eine Unterscheidung getroffen wird zwischen einem harten und einem weichen Extremismus. Also die weichen Extremisten, das ist die Partei Die Linke, und harter Extremismus, das sind die gewaltbereiten Autonomen. Und das wird dann hier aufgeschlüsselt, aufgrund welcher Anhaltspunkte man zu dieser Einschätzung kommen kann. Die Theorie dahinter besagt natürlich, von rechts und links extrem, also von Nazis und von Autonomen, kommt die Gefahr, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung droht. Und man habe hier schließlich seine Lektion aus der Weimarer Republik gelernt. Aber wie wir wissen, ist die Weimarer Republik keineswegs von den beiden, in diesem Fall so bezeichneten Extremen, gefährdet und abgeschafft worden, sondern aus der seriösen Mitte der damaligen Weimarer Gesellschaft heraus und von honorigen Wissenschaftlern, Publizisten und so weiter. Dankeschön. Wichtig ist vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal jetzt dieses Zusammengehen quasi von Wissenschaft. Wir haben die Wissenschaft, wir haben diesen sächsischen Think Tank, der über diesen Putsch, den ich vorhin beschrieben habe, diese Machtstellung bekommen hat, der im Moment von einer rechtslastigen, zumindest vom rechtslastigen Flügel der Regierung hofiert wird und von dort seine wissenschaftlichen Erkenntnisse bekommt. Und wir haben den Geheimdienst, der hier ganz massiv versucht, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und sich dort eben bestimmter Wissenschaftler, bestimmter Journalisten, bestimmter politischen, wie soll ich mal sagen, Möglichkeiten der politischen Bildung zu bedienen, um diese simple Extremismus-Theorie zusammen mit dem Lobpreis der FDGO zu verbreiten. Das funktioniert ausgezeichnet. Darunter haben viele Leute zu leiden. Ich habe vorhin gesagt, die Leute, die in Bundesprogrammen tätig sind, Leute wie die von Akupitz, also von dem Kulturzentrum in Pirna, die auf öffentliche Gelder zum Teil angewiesen sind. Die müssen sich jetzt überlegen, die stehen vor der Entscheidung, unterschreibe ich so eine Verpflichtungserklärung, kann man es ja fast nennen, oder ist jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht und ich mache das nicht mehr mit. Ich meine, viele Leute, die in die Bundesprogramme reingegangen sind, haben ja erstmal alles mitgemacht, so über die Jahre. Allerdings haben sich die Voraussetzungen ja doch sehr verändert. Seit der rot-grünen Regierung bis jetzt zu der gelb-schwarzen ist die Situation schon heftiger geworden mit der Zwischenstation über die Große Koalition. Richtig. Also ob wir nun fordern, dass der Geheimdienst abgeschafft wird oder nicht, im Moment ist er quicklebendig und ist auf dem Vormarsch. Es gibt genug Leute, die sagen, der Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst hat definitiv nichts in der Bildungsarbeit zu tun. Zu diesen Leuten gehört zum Beispiel Eberhard Seidel. Der schreibt, leider ist damit auch jede Kritik am Verfassungsschutz verstummt. Und zwar damit meint er, dass viele Leute sich, ich lese es euch einfach mal ganz vor, er sagt, der Verfassungsschutz bekämpft heute neben Rechts- und Linksextremismus auch Islamisten. Das ist gut so. Und deshalb haben viele einstige Skeptiker inzwischen ihren Frieden mit der Behörde gemacht. Und das ist richtig, das ist wahr, er offensichtlich auch. Aber er kommt deswegen trotzdem zu ganz, wie soll ich mal sagen, anschaulichen Worten, was die Arbeit des Inlandsgeheimdienstes angeht. Leider ist damit jede Kritik am Verfassungsschutz verstummt. Das ist fatal, denn tagtäglich überschreiten seine Mitarbeiter ihre Grenzen in den Schulen und im öffentlichen Diskurs. Und ganz offensichtlich wird das von der Politik auch so gewollt. Weiter. Doch seit ein paar Jahren gehen Mitarbeiter der Verfassungsschutzämter wie selbstverständlich in Schulen, in Jugendzentren und der Lehrerfortbildung ein und aus. Republikanisch betrachtet ist das längst nicht mehr in Ordnung, sondern ein Verstoß gegen geltendes Recht. Denn in § 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes sind die Aufgaben des Verfassungsschutzes klar geregelt. Sie lauten: Sammlung, Auswertung von Informationen, Nachrichten und Unterlagen über Bestrebungen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Von politischer Bildung ist da nicht die Rede. Dem muss man nichts hinzufügen. Allerdings ist es inzwischen Fakt und Herrschaften und Wissenschaftler aus dem Umfeld des Verfassungsschutzes, in diesem Fall namentlich Thomas Grumpe und Armin Fall-Traugberg, propagieren das auch öffentlich. Das ist ein relativ neues Buch von Mai dieses Jahres, in dem diese Verfassungsschutzmitarbeiter erklären, warum der Verfassungsschutz sich verändert hat, warum er nicht mehr nur Geheimdienst ist, sondern eine Aufklärungs- und eine Informationsaufgabe gegenüber der Bevölkerung und in diesem Fall eben auch der Schulen und Lehrer und so weiter vornimmt. Vielleicht ganz wichtig, man hat Verfassungsschutzleute schon in verschiedenen Veranstaltungen erlebt, wo sie dann so Sätze loslassen wie jeder Demokrat ist Antifaschist, aber nicht jeder Antifaschist ist Demokrat und so. Also auf dem, wie ihr merkt, auf dem das geistige Niveau, das schlägt selten nach oben aus. Das ist ein ganz simples Weltbild und der Verfassungsschutz maßt sich an, ich zitiere aus dem Buch Gegnerbestimmung, was auch hinten aufliegt, Gegnerbestimmung Sozialwissenschaft im Dienst der inneren Sicherheit. In den öffentlichen Meinungsdiskurs schaltet sich der VS ein, indem er eine gesellschaftliche Steuerungsfunktion an Schaltstellen staatlich zivilgesellschaftlicher Kampagnenpolitik übernimmt. Er entscheidet im Auftrag der Innenministerien über die Ein- und Ausschlusskriterien für zivilgesellschaftliche Projekte. Das ist die Situation, in der wir im Moment sind. Es ist eine ganz simple, wie soll ich mal sagen, Methode. Entweder du bekennst dich dazu oder du unterschreibst die Erklärungen oder du sagst nichts Böses, dann bist du drin, dann darfst du am Diskurs teilnehmen oder du stellst Fragen, du möglicherweise stellst du Provokationen, Thesen auf und dergleichen, dann bist du raus. Zu den Leuten, die rausgehören, gehöre ich zum Beispiel auch selber und ich versuche dagegen jetzt gerade auch vorzugehen. Am 9. Dezember habe ich mein zweites Verfahren gegen das Bundesamt mit dem Ziel, dass sie das, was sie über mich gesammelt haben, löschen, dass sie es zumindest aber sperren. Ich werde damit vermutlich, so ist meine Einschätzung, nicht obsiegen, weil, und da finde ich einen Anknüpfungspunkt wieder an Oliver Tollmein mit der Mescalero-Erklärung. Es gibt einen Text von mir aus der Solidaritätsarbeit mit den revolutionären Zellen Anfang des vergangenen Jahrzehnts, in dem ich genau diese klammheimliche Freude bewusst zitiere. Dieser Artikel dürfte einer der wenigen gewesen sein, der mit Namensnennung in der Interim auch veröffentlicht worden ist, als Raubdruck, möchte ich mal sagen, aus der Off-Limit in Hamburg. Aber wie auch immer, jedenfalls und ich vermute mal, dass diese Verbindung in dem Augenblick, wo du Kontakt hattest, also wir haben wieder dieses Kontaktproblem zu Leuten, die irgendwie was mit dem Wort Terrorismus zu tun haben, bist du raus aus der Diskussion. Aber natürlich auch, wenn du wesentlich Geringeres tust, also du musst gar nicht irgendwie in so einem gravierenden Kontext genannt werden. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Vielleicht noch als Hinweis, Dieses Buch erscheint nicht nur, sondern der Verfassungsschutz kauft auch jährlich ein Kontingent ab. Also dieses Buch wird auch noch vom Verfassungsschutz, von den Innenministern, vom Innenministerium unmittelbar mitfinanziert und verbreitet. Und es ist tatsächlich so, dass inzwischen wirklich ein Geflecht entstanden ist, ohne verschwörungstheoretisch werden zu wollen. Ein Geflecht entstanden ist eben aus willigen Wissenschaftlern, politischen Bildnern, die sich zum Beispiel in Niedersachsen zu Demokratielotsen ausbilden lassen, Politikern, aber eben auch Journalisten. Also was ich besonders bedauerlich fand, dass zum Beispiel ein Journalist wie Frank Jansen sich sehr, sehr nah dran begibt an den Verfassungsschutz, wenn er zum Beispiel hierfür einen Beitrag liefert, aber eben auch die Diktionen so übernimmt, wie sie von der Politik und vom Verfassungsschutz vorgegeben werden. Er hat Artikel geschrieben über Dresden, die Invasion der Extremisten. Also es kommen nicht nur die Nazis in die Stadt, sondern eben auch die Autonomen, die gewaltbereiten Autonomen. Und er hat auch einen Artikel geschrieben, hier ist er, ich habe ihn. Nahkampf und linke Agitation im Zeltlager, da ging es um ein Camp in Hessen, wo er also wirklich, das klingt fast so, als hätte der die Presseerklärung des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen abgeschrieben. Wer das lesen möchte oder wer sich hier in diesem Buch mal gütlich tun will mit ein paar Zitaten, der kann das gerne tun, das würde den Rahmen jetzt sicher sprengen. Aber ich denke, mit der Tat, mit dem Handeln vom Akubitz in Pirna ist vielleicht ein Bann gebrochen, um diesem Affenzirkus ein bisschen entgegenzuwirken. Und dazu würde ich uns eigentlich alle auffordern, Leute, die an dieser zum Teil für sie, was berufliche Kontexte angeht, durchaus existenziellen Entscheidungen stehen, zu ermutigen, an irgendeinem Punkt auch mal zu sagen, so und jetzt ist Schluss. Vielen Dank.